Liebe Zuhörer unseres Radios, bei uns in der Augsburger Allgemeinen, die in Bayern eine Auflage von fast 1 Million hat und somit die größte oder zu den größten Zeitungen gehört, hat man gestern auf der ersten Seite lesen können. Im Allgäu laufen die ersten Lüfte. Und dann steht dort, einmal mehr seinen Ruf als Bayerisch-Sibirien wird Balderschwang im Oberallgäu seinem Ruf gerecht. Im nahegelegenen Skigebiet Grasgern am Riedbergpass, das ist ja direkt vor unserer Haustür, hat die Skisaison bei einem halben Meter Schnee begonnen. Derzeit allerdings, wenn man durch das Fenster nach außen schaut, dann sieht man, dass es regnet, aber es ist geschlossene Schneedecke. Das ist in der Tat wahr. Bayerisch-Sibirien, so ist der Balderschwang bekannt. Ja, also bei uns beginnt dann die Wintersaison. Die Langlaufloipen werden jetzt gespurt oder sind schon gespurt. Allerdings, wenn natürlich jetzt es weiterhin so regnet, wird es schwierig werden. Wir sind bei der Auslegung des Jesusbuches vom Papst Benedikt. Es geht um Eschatologie, das heißt um die Lehre von den letzten Dingen, Prophetie und Apokalypse in der eschatologischen Rede des Herrn. Ein weiteres wichtiges Element hier ist die Warnung von Pseudomessias und von apokalyptischer Schwärmerei. Damit verbunden ist die Aufforderung zur Nüchternheit und Wachsamkeit. In einer Reihe von Gleichnissen, besonders in der Parabel von den klugen und törichten Jungfrauen, den Worten vom wachsamen Türhüter, ist das entfaltet worden. Gerade hier ist Wachsamkeit richtig zu verstehen, nämlich nicht als Aussteigen aus der Gegenwart, Spekulation auf die Zukunft, Vergessen des jetzigen Auftrags, sondern hier und jetzt das Rechte zu tun. Das wird auch bei Matthäus und Lukas in einem Gleichnis überliefert von dem Knecht, der die Verzögerung der Wiederkunft seines Herrn feststellt und dann sich dem Wohlleben überlässt. Dann kommt der Herr zu einer Stunde, in der er es nicht erwartet, und er wird dann vom Herrn entsprechend behandelt und gerichtet werden. Beim Apostel Paulus finden wir das auch im 2. Thessalonicher Brief, da gibt es auch, das habe ich das letzte Mal auch schon erwähnt, apokalyptische Schwärmer, die mit dem Ende, das bevorsteht, rechnen und deshalb aufhören zu arbeiten und wie Hippies in der Gegend rumlungern. Das ist natürlich nicht gemeint mit der Wiederkunft des Herrn und dass er vor der Tür steht, dass man dann die Hände in den Schoß legt und einfach mal so in den Tag hineinlebt. Nun aber zum einem weiteren Element in der eschatologischen Rede, das ist der Verweis auf die bevorstehenden Verfolgungen der Seinigen. Auch hier ist die Zeit der Heiden vorausgesetzt, denn der Herr spricht nicht nur davon, dass seine Jünger vor Gerichte und Synagogen gestellt würden, sondern auch vor Statthalter und Könige. Die Verkündigung des Evangeliums wird immer im Zeichen des Kreuzes stehen. Das ist es, was die Jünger Jesu in allen Generationen neu erlernen müssen. Das Kreuz ist und bleibt das Zeichen des Menschensohnes. Wahrheit und Liebe haben letztlich im Kampf gegen die Lüge und die Gewalt keine andere Waffe als das Zeugnis des Leidens. Das war übrigens auch bei Johannes Paul II. So deutlich festzustellen. In den letzten Jahren seines Pontifikats hat er immer deutlicher gemerkt und es auch formuliert, dass er mit Worten letztlich wenig bewegen kann. Sicher, das ist seine Aufgabe zu sprechen, aber dass das Zeugnis des Leidens von ihm auch gefordert ist. Das hat sich immer mehr auch in sein Bewusstsein eingegraben. Kommen wir nun zum eigentlich apokalyptischen Teil dieser endzeitlichen Rede Jesu, zur Ankündigung vom Ende der Welt, der Wiederkunft des Menschensohnes und dem allgemeinen Gericht. Auffällig ist darin, dass dieser Text weitgehend aus Worten des Alten Testamentes, besonders aus dem Buch Daniel, aber auch aus Ezechiel, Jesaja und anderen Texten der Schrift gewoben ist. Diese Texte stehen ihrerseits im Zusammenhang untereinander. Alte Bilder werden in bedrängenden Situationen neu gelesen und weiterentfaltet. Innerhalb des Buches Daniel selbst kann man einen solchen Prozess von Neulesungen der gleichen Worte in der weitergehenden Geschichte beobachten. Jesus stellt sich in diesen Prozessen der Relektür hinein. Also Relektür heißt, dass die Texte wieder neu gelesen werden, von der jetzigen Situation ausgehend. Und von daher ist es auch zu verstehen, dass die gläubige Gemeinde ihrerseits die Jesuswort in ihre neue Situation hinein weiterlas. Freilich so, dass dabei die Grundbotschaft bleiben musste. Aber dass Jesus dieses Kommende nicht selbst schildert, sondern mit alten Prophetenworten neu ankündigt, hat eine tiefer reichende Bedeutung. Zunächst freilich müssen wir auf das achten, was das Neue ist. Der kommende Menschensohn, von dem Daniel gesprochen hatte, er sah auf den Wolken des Himmels einen, der wie ein Menschensohn aussah, so heißt es bei ihm. Ohne ihm persönliche Züge geben zu können, ist nun identisch mit dem jetzt zu den Jüngern redenden Menschensohn, also mit Christus. Die alten apokalyptischen Worte erhalten eine personalistische Mitte. In ihr Zentrum rückt die Person Jesus selbst. Er ist die gelebte Gegenwart und er ist die geheimnisvolle Zukunft. Beides ist ineinander verknüpft. Das eigentliche Ereignis ist die Person, in der im Vergehen der Zeit wirklich Gegenwart bleibt. In dieser Person ist das Künftige jetzt da. Die Zukunft wird uns letztlich in keine andere Situation stellen, als sie im Begegnen mit Jesus schon gegeben ist. Das sind natürlich wichtige Aussagen. So wird durch die Zentrierung der kosmischen Bilder in einer Person, in einer jetzt gegenwärtigen und gekannten Person, dieser kosmische Kontext sekundär. Auch die Zeitfrage verliert an Gewicht. Also wann jetzt die Zeit erfüllt ist. Kosmische Kontext meint auch die ganzen Erschütterungen des Himmels und der Erde. Das verliert letztlich an Gewicht. Denn die Erfüllung all dieser Prophetien hat in Jesus Christus stattgefunden. Die Person ist im Ablauf der physikalisch messbaren Dinge. Sie hat ihre eigene Zeit und sie bleibt. Diese Relativierung des Kosmischen oder besser, dessen Zentrierung ins Personale hinein, zeigt sich besonders deutlich im Schlusswort des apokalyptischen Teils. Dort heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Wort gegenüber der gewaltigen Macht des unermesslichen materiellen Kosmos wie ein Nichts, ein Hauch des Augenblicks in der schweigenden Größe des Alls, das Wort ist wirklicher und beständiger als die ganze materielle Welt. Es ist die eigentliche, die verlässliche Wirklichkeit, der Boden, auf den wir uns stellen können und der auch bei der Verfinsterung der Sonne und dem Einsturz des Firmaments noch hält. Die kosmischen Elemente vergehen. Das Wort Jesu ist das wirkliche Fundament und Firmament, unter dem der Mensch stehen und bestehen kann. Diese personalistische Zentrierung, ja die Umwandlung der apokalyptischen Visionen, die doch der inneren Richtung der alttestamentlichen Bilder entspricht, ist das eigentlich Spezifische in den Worten Jesu über das Weltende, das, worauf es dabei ankommt. Von dort aus können wir auch verstehen, was es bedeutet, dass Jesus nicht das Weltenende beschreibt, sondern es mit schon gegebenen Worten des Alten Testamentes ankündigt. Das Sprechen mit Worten der Vergangenheit über Künftiges entzeitlicht diese Reden, also macht sie allgemeingültig. Es handelt sich nicht um eine neu gefundene Beschreibung des Kommenden, wie man das von Hellsehern erwartet, sondern es geht darum, die Schau auf das Kommende einzufügen in das schon geschenkte Wort Gottes, dessen Beständigkeit einerseits und dessen offene Potenzialitäten andererseits sich so zeigen. Es wird klar, dass das damalige Wort Gottes die Zukunft in ihrer wesentlichen Bedeutung erhält. Aber es gibt keine Beschreibung dieses Künftigen, sondern zeigt uns nur für heute, für jetzt und für morgen den richtigen Weg. Die apokalyptischen Worte Jesu haben nichts mit Hellseherei zu tun. Sie wollen uns gerade von der äußeren Neugier auf das Anzuschauende abbringen. Sie wollen zum Wesentlichen führen, zum Leben auf dem Boden des Wortes Gottes, das Jesus uns schenkt, zur Begegnung mit ihm, dem lebendigen Wort, zur Verantwortung vor dem Richter der Lebenden und der Toten. Damit bin ich mit dem zweiten Kapitel zu Ende. Die eschatologische Rede Jesu haben wir jetzt somit auch behandelt. Und es bleibt jetzt uns nur noch der Prozess, die Verurteilung, Verhaftung und der Tod des Herrn zu behandeln. Ich überlege mir aber, wann ich das richtig einbaue. Vor Weihnachten scheint es mir jetzt wenig sinnvoll zu sein. Ich möchte mich noch herzlich bedanken. Offensichtlich lassen sich doch einige motivieren, uns mit ihrem Gebet und ihren Spenden zu unterstützen. Vergelt's Gott, habe sie auch schon öfters dargelegt, dass wir es auch wirklich brauchen. Das Wichtige in dieser Stunde, in diesem Augenblick ist, dass wir selber zu Missionaren werden. Dort, wo sie jetzt das Radio leicht verbreiten können, bitte ich die Zuhörer, es zu tun. Dann brauchen wir uns in die Zukunft keine Sorgen zu machen und dann werden wir auch nicht so oft um Spenden bitten. Er segne und behüte sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.